Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Diese schwierigen Menschen. Ja, in dieser Folge feiert der Podcast ein Jubiläum, 50 Folgen. Und bevor ich jetzt aber mit dem Inhaltlichen anfange, muss ich Ihnen leider erzählen, dass bei der Nachbearbeitung ein paar Tonprobleme sicht- bzw. eben hörbar geworden sind. Also ich habe versucht, das Ganze so weit zu glätten, dass es okay ist. Und wir, also mein heutiger Gast und ich, wir haben auch überlegt, die Folge neu aufzunehmen. Aber es sind im Gespräch einfach so schöne Gedanken entstanden, die einfach dem Flow des Gesprächs entsprungen sind, dass wir diese Gedanken nicht einfach löschen wollten. Weil im Endeffekt so ein Gespräch kann man ja auch nicht wirklich wiederholen. Also intuitiv hätten wir vermutlich angeknüpft an das erste Gespräch, anstatt das Gespräch einfach zu wiederholen. Und das wäre sicherlich auch jetzt nicht wertvoller geworden, auch wenn dann natürlich der Ton perfekt gewesen wäre, was ja auch für die nächsten 50 Folgen sein wird, versprochen. Ja, aber daher sehen Sie es mir und im heutigen Fall eben auch uns bitte nach, dass der Ton so ist, wie er ist. Wie gesagt, ich habe versucht, das einigermaßen zu glätten, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rumgeschnitten und ich glaube, es ist jetzt auch so einigermaßen in Ordnung, aber es ist eben nicht die Qualität, wie Sie es im besten Falle gewohnt sind von diesen schwierigen Menschen. Falls Sie jetzt über das Uns gestolpert sein sollten und über Gespräch und so weiter, weil Sie ja bis auf zwei Ausnahmen diesen Podcast in der Regel mit mir alleine im Ohr hören oder hören konnten, dann hängt das heute mit dem eingangs erwähnten Jubiläum zusammen, weil eben mit dieser Folge sind es jetzt 50 Folgen und ich dachte mir, für 50 Folgen, da braucht es irgendwie auch etwas Besonderes und genau darum habe ich Hartmut Samtleben gefragt, ob er nochmal in die Sendung kommen mag, ob er nochmal in den Podcast kommen mag und mit mir die 50. Folge zusammen gestalten möchte und ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar, dass er ja gesagt hat. Und kann nur sagen, danke Hartmut, schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, vielen Dank, dass ich dein 50. schwieriger Mensch sein darf.
Ja, danke dir. Und keine Sorge, also ob du wirklich ein schwieriger Mensch bist, das klären wir dann im Laufe der nächsten 45 bis 60 Minuten hier in der Folge, würde ich sagen. Vielleicht für Sie nochmal zum Hintergrund. Hartmut Samtleben ist genau wie ich als Coach unterwegs. Er hat mit seinem Buch Verbale Aggression im Beruf bewältigen ein wirklich sehr spannendes Buch geschrieben, das ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen kann, weil da wirklich sehr kluge und spannende Gedanken drin sind, die zumindest mich sehr zum Weiterdenken, Nachdenken angeregt haben. Also tiefste Empfehlung meinerseits. Und damit möchte ich jetzt auch in unser Thema für heute reinstarten und an etwas anknüpfen, was du in der 44. Folge immer wieder gesagt hast, Hartmut. Es ging da natürlich um das Thema verbale Aggression in Teams. Darüber sind wir damals zusammengekommen über dein Buch. Und du hast in der 44. Folge immer wieder Beziehungen als Lösung für viele Schwierigkeiten betont. Und ich muss zugeben, ja klar, Beziehung ist eine Es kann eine Lösung sein für viele Schwierigkeiten, weil da, wo eine Beziehung wirklich gut ist, verändert sich vieles, alles, ja. Weil mit jemandem, mit dem ich eine gute Beziehung habe, da bin ich in Kooperation, da fällt mir gegeneinander schwerer. Der Nachteil ist natürlich, gegebenenfalls verkneife ich mir auch das Ansprechen eines Konfliktes, also etwas, das mich stört, bis es im Zweifel oder im schlimmsten Fall dann wirklich richtig eskaliert. Es kann auch sein, dass mir jemand in einer guten Beziehung so nahe kommt, dass ich merke, wo es dann zwischen uns einfach nicht mehr passt. Also es kann jemand auch einfach zu nahe kommen. Es kann auch passieren, dass ich mich verletzt fühle, weil auf einmal Nähe eine Grenze durch den anderen erfährt oder mir ein anderer zu nahe kommt. Und das sind eben die Fälle, in denen Beziehung erst einmal als gute Beziehung oder unter dem Label gute Beziehung läuft. Ja, und worüber ich da jetzt noch gar nicht gesprochen habe, das sind eben die Menschen, die Beziehung vielleicht eher funktional zu ihrem Vorteil nutzen oder aus anderen persönlichen Gründen nicht in Kooperation kommen können und, ja, nennen wir das mal wettbewerblicher Kooperation verharren. So, und daher so meine erste Frage des Tages an dich, eigentlich an uns beide, ehrlich gesagt,
Müssen wir jeden im Team mögen, damit es funktioniert, Hartmut? Oder anders gesagt, wie können wir Beziehungen im Arbeitsalltag leben, so dass es für ein Team funktioniert?
Knifflige Frage und die Antwort vorneweg, wir müssen nicht jeden mögen. Wir müssen ja auch nicht jedes Gemüse mögen. Und es ist, denke ich, wichtiger, dass man sich und anderen Menschen gegenüber ehrlich ist, dass man authentisch ist, dass man das ausstrahlt, was man in sich spürt. Und diese Ehrlichkeit, das ist dann eine Basis, auf der man eine Beziehung entwickeln kann. Ich glaube, wenn ich jemanden nicht mag, dann kann es zwei Ursachen haben. Entweder die Person tut wirklich etwas, was mich total anätzt, oder, und das ist vielleicht häufiger der Fall, die Person ist von mir von vornherein in so eine Schublade gesteckt worden. Wir Menschen arbeiten immer mit Modellen, wir haben bewerten gelernt. Wenn wir jemand Neues treffen, dann nehmen wir ein Modell aus unserem großen Repertoire und sagen, das hier ist so eine Art freundliche Tante, dominierender Bruder. Und das funktioniert super gut, dadurch sind wir als Menschen wahnsinnig effektiv. Aber es kann auch total daneben gehen, wenn ich dann eine Person, die noch gar nichts getan hat, direkt in eine Schublade stecke, die ich nicht mag.
Ja, das kenne ich aus dem Diversity-Bereich, wo es ja genau der Fall auch ist, dass ich Menschen auf der Grundlage von etwas bewerte, was in der Vergangenheit mir widerfahren ist, anstatt dass ich tatsächlich auf die Person gucke, so wie sie sich heute verhält, so wie sie heute sich gibt.
Ganz genau. Manche Menschen haben noch nicht mal den Mund aufgemacht und ich finde die schon irgendwie komisch, irgendwie dominant, irgendwie nicht passend. Und an diesen Stellen kann ich mich selber fragen, so, wieso bewerte ich die Person, wieso gebe ich ihr eine Bedeutung, die dann gleich negativ ist und mich selber in eine Rolle bringt, dieser Art von Mensch gegenüber, verhalte ich mich dann vielleicht auch dominant, um sozusagen den Machtkampf zu gewinnen. Aber die Person hat noch überhaupt nichts getan, um sozusagen einen Machtkampf zu verdienen. Also mich selber ein bisschen zu bremsen, wenn ich merke, oh, ich mag ja jemanden nicht, dann doch mal zu sagen, ist das wirklich gerechtfertigt oder ist das erstmal nur ein Schema, das ich unbewusst anwende und finde ich nicht vielleicht doch ein Schema, das mehr zu der Person passt und noch ein bisschen freundlicher ist und ein Schema ist, das ich mehr mag.
Das heißt, also ich habe da jetzt gerade zwei Gedanken im Kopf, gleichzeitig natürlich. Das eine ist, glaube ich, aus den Bewertungen ein Stückchen rauszukommen und auf der anderen Seite sich wieder mehr in die Beobachtungsposition zu bringen. Ist das richtig? Habe ich das so verstanden?
Ganz genau. Ich habe noch überhaupt nicht so viel Interaktion mit ihr gehabt. Ich packe mal die bisherige Bedeutung wieder zurück in die Schublade und gucke einfach mal und versuche mal eine etwas neutralere Haltung einzunehmen. Und vielleicht ist bei den ersten paar Sätzen auf einmal eine ganz, ganz andere Bedeutung da. Eine Erinnerung an eine angenehme Freundin oder an jemand, der mir mal geholfen hat. Und dann kann sich das Bild sehr, sehr schnell ändern. Jetzt ist es natürlich so, dass meistens der Zuhörer, wenn wir einmal eine Bedeutung zugewiesen haben, dann haben wir immer diesen Confirmation Bias. Das heißt, alles, was diese Bedeutung bestätigt, nehmen wir dazu und speichern sie schön ab bei dieser Person. Und alles, was dem widerspricht, verwerfen wir. Das kommt gar nicht bei uns im Gedächtnis an. Das heißt, dann ist die Frage, was mache ich mit einer Person, die ich schon geraume Zeit kenne und nicht mag?
Ja, das ist auch eine knifflige Frage.
Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, zuerst einmal die Emotionen rauszuholen. Normalerweise erzeugen Dinge, die ich ablehne, sofort eine Reaktion wie Angst, Wut, Ekel oder Hilfe suchen. Die großen negativen Primäraffekte sozusagen. Und die färben dann meine gesamte Wahrnehmung, die steuern mein Verhalten und die steuern, wie ich darüber denke. Das heißt, wenn ich es schaffe, festzustellen, was für eine Emotion spüre ich in mir und mich ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen Abstand nehmen, ein bisschen tief durchatmen, ein bisschen den Blick weiten, dann kann ich erstmal anfangen, wieder ein bisschen rational zu denken und mir zu überlegen, was ist denn erstens ein anständiges Verhalten von mir und wie kann ich mit etwas umgehen, was ich nicht mag.
Ja. Und du hast da ein schönes Stichwort gesagt, das mir die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf rumwaberte, und zwar rationales Abwägen. Und da dachte ich jetzt so, ja, landen wir dann nicht auch aus einem natürlichen Impuls, den wir haben, mit dem wir jemandem begegnen, ein Stückchen in einer, ja, ich will jetzt nicht Verkopfung sagen, aber sage es natürlich trotzdem so, Ich kenne das gut aus den Ausbildungen zum Thema gewaltfreie Kommunikation, wo es ja auch darum war, Kommunikationsgewohnheiten zu verändern, so will ich es einmal nennen. So, weil natürlich die natürliche Kommunikationsrichtung, die wir gewohnt sind, die wir gelernt haben, ist, ich sehe etwas, ich bewerte etwas. Und die Bewertung ist dann quasi das Dominante, was ich sehe und was ich erlebe. Und in der gewaltfreien Kommunikation ist ja eben auch die Beobachtung ganz relevant. So. Ja. Und das ist immer wieder im Widerstreit natürlich auch mit, ich bin aber gewohnt, ich habe aber dieses Muster in mir, ich bewerte. Nur wenn ich bewerte, habe ich auch ein Fazit, dann habe ich eine Aussage, nur dann habe ich eine Position und dann stehe ich für etwas. Ja,
ja, genau.
So, das heißt, die Frage tatsächlich, die mir jetzt gerade in den Sinn kam, ist, wie wir genau diese zwei Dinge auswägen können, also ein bisschen ins Gleichgewicht bringen können, weil im Moment ist es ja eher so, dass die Seite des Bewertens, des Impulses sehr, sehr viel, ja, eine Situation und eine Beziehung sehr, sehr prägt und sehr beeinflusst. So, ja. Was können wir da machen?
Was können wir da machen? Wozu halten wir fest an unserem Urteil eigentlich? Oft einmal, weil das so ist, wie unser Gehirn nun mal funktioniert, und zum anderen, weil wir auch unser Selbstbild damit schützen und damit das Bild, das wir glauben, das bei anderen ankommt. Das heißt, dass wir uns konsistent verhalten, dass wir bei dem bleiben, wo wir mal waren, in unserem Urteil, in unserem Handeln, das ist für uns Menschen oft ganz, ganz wichtig. Und es erfordert eine gewisse Überwindung zu sagen, ich habe mich geirrt. Und das ist schon der Extremfall, schon der erste Schritt in die Richtung, vielleicht beurteile ich das ein bisschen anders, vielleicht ändere ich mein Handeln ein bisschen. Schon das ist ja eigentlich ein etwas anderes Bild, das ich ausstrahle. Und das könnte mich dann dazu bringen, mich dann gefährdet zu fühlen in meinem konsistenten Bild, das ich von mir selber habe und das ich ganz gerne nach außen ausstrahlen möchte. Das heißt, was kann ich tun? Ich glaube, ich kann erstmal anfangen, kleine Veränderungen in eine positive Richtung einzuführen, wo ich mir selber treu bleibe. Vielleicht, um zurück zum Gemüse zu kommen. Was habe ich früher gemacht als Kind, wenn ich ein Gemüse nicht mochte, aber doch essen musste? Ich habe ganz viel Soße drauf getan. Oder ich habe es in einem Happen zusammen mit irgendwas gegessen, was ich mochte. Oder am besten dann auch noch mit Soße drauf. Das heißt, ich kann anfangen, mich anderen Menschen anzunähern, indem ich das zum Beispiel tue, im Beisein, das Ganze moderieren können, vielleicht auch in einer angenehmen Umgebung. Also nicht alleine nachts unter einer dunklen Autobahnbrücke treffen, sondern eher in der Cafeteria mit zwei Kollegen, mit denen ich gut kann, mit einem leckeren Becher Cappuccino. So kann man anfangen, das ungeliebte Gemüse mal ein bisschen zu schmecken und zu merken, ah, das ist ja doch gar nicht so schlecht. Und das fällt einem dann auch gar nicht so schwer, dann sein Selbstbild konsistent zu halten, auch wenn man sein Urteil und sein Handeln peu à peu ändert in eine mehr positive Ausrichtung.
Ja, total spannend, weil ich ja dadurch, dass ich jemanden dann quasi in einem anderen Kontext erlebe, nämlich im Beisein mit zwei weiteren Personen, die ich zum Beispiel sehr schätze, mit denen ich in irgendeiner Form Verbindung, Resonanz, was auch immer habe, schaffe ich eine andere Situation und erlebe dann möglicherweise auch diese Person anders, oder?
Absolut. Und die Anwesenheit anderer Personen hat immer eine moderierende, dämpfende Wirkung. Das heißt, man benimmt sich im Beisein anderer Menschen. Es kann auch ins Gegenteil gehen. Man kann auch sich aufspielen für die anderen und zeigen, dass man der Coolste ist oder dass man dominant ist. Da sollte man sich vorher einmal selbst hinterfragen, kann es dazu kommen. Aber in aller Regel ist es so, dass wenn andere Personen anwesend sind, man sich dann doch ein bisschen zurücknimmt, man sich ein bisschen zivilisierter, höflicher wird. Und dann baut man wieder ein paar Schritte in Richtung einem guten Miteinander.
Ich gehe nochmal Rolle rückwärts. Es ging ja auch eben um die Frage in der 44. Folge, was mache ich, wie gehe ich um mit aggressivem Verhalten, mit aggressivem Verhalten in Teams, dann hast du natürlich sehr verkürzt, weil Beziehung nicht im Fokus stand in der 44. Folge, ganz im Unterschied zu heute. Also sehr verkürzt natürlich deine Idee von Beziehungen auch formuliert als Weg. Und jetzt sagst du, naja, damit Beziehung funktionieren kann, dann braucht es eben verschiedene Mittel, verschiedene Wege. Und ich finde dieses Gemüsebeispiel eigentlich ganz schön. Also solltest du es patentieren lassen irgendwann, nutze unbedingt auch die Gemüsemetapher. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Nein, aber dass das tatsächlich auch schon ein Weg ist, im Arbeitsalltag auch Beziehungen pflegen zu können, leben zu können, ich würde mal sagen, funktional machen zu können.
Ja.
Es geht ja nicht darum, dass wir eine Lebensgemeinschaft eingehen, wenngleich manche Teams schon Lebensgemeinschaften
ähneln. Eine Familie sind.
Ja, ja, genau. So, und es geht aber eben nicht um die Wahlgemeinschaft, sondern wir müssen immer sehen, dass wir in einem Team sind. Heißt auch, ich bin mit Menschen zusammen, die ich jetzt persönlich vielleicht nicht wählen würde. Das ist tatsächlich ähnlich wie in einer Familie, oder? Da habe ich auch Protagonisten, mit denen passt es, und andere Protagonisten, mit denen passt es nicht. Und trotzdem bleibt man zusammen. Trotzdem ist man irgendwie ja eine Familie.
Ja, als Kind habe ich mir normalerweise meine Eltern und meine Geschwister nicht ausgesucht. Und als Kollege geht das genauso. Und wie du sagst, es beginnt damit, dass man erstmal anständig miteinander umgeht und dass man es schafft, dabei negative Emotionen rauszunehmen. Denn wenn man selber negative Emotionen rausgenommen hat und erstmal neutral ist, dann gibt es auch kein Echo, dann gibt es auch keine Feedback-Schleifen, die negativ sind auf der Gegenseite. Keine Abwertung als Reaktion auf meine Abwertung. Das heißt, selber ein bisschen Gas rausnehmen, selber ein bisschen neutral werden, selber sich an seine eigene Anständigkeit erinnern. Das ist, denke ich, der erste Schritt zu einem guten Miteinander. Und es geht um das gute Miteinander. Es ist noch immer kein Mögen. Also vielleicht finde ich dieses Gemüse immer noch total meh, aber es ist ein gutes Miteinander. Ich kann das aufessen, ohne den Teller gegen die Wand zu pfeffern.
Ja, das ist auch gut für die Befüllung der Schränke, wenn der Teller nicht an der Wand stand. Ja, okay. Gut. Das heißt für mich aber auch nochmal übersetzt, dass ich ein Stückchen aus dem Impuls rausgehe, mit ich ordne mein Team in, mag ich nicht, mag ich vielleicht, also ne, aus dem Zettel aus der 6. Klasse raus, ja, nein, vielleicht, raus, sondern wirklich, ich gucke mir einfach mal mein Team auch ein Stückchen an, schaue vielleicht auch, das ist etwas, was ich im Coaching immer sehr gerne mache, wirklich auch auf so einer Beobachterebene sich ein Team anzuschauen und über diesen Impuls hinaus zu gucken. Und wenn ich dann aus dieser Beobachterebene sehe, wo steht jeder, dann eben auch ein bisschen die Gemüsestrategie zu wählen, die mir hilft, mit diesem Gemüse dann halt gut klarzukommen.
Ja, ganz genau.
Wenn ich jetzt nochmal genau oder sehr konkret gucke auf das Thema Mitarbeitende und Führungskräfte, was würdest du denn sagen, wo machen Menschen im Alltag die größten Fehler? Also jetzt Fehler in der Gestaltung von Beziehungen. Fehler ist jetzt ein großes Wort, ich weiß, und das sagt man so nicht. Aber manchmal ist ein Fehler einfach auch ein Fehler. Manche Dinge im Alltag machen wir so, dass es dem Gelingen von zum Beispiel Beziehungen eben nicht dienlich ist. Und was würdest du sagen, was sind da die größten Dinge, die wir vielleicht nicht, und jetzt formulierst du anders, die wir vielleicht nicht optimal machen?
Ja, und manchmal machen wir tatsächlich Fehler. Das ist absolut so. Vielfach kann man einfach sagen, das, was wir tun, ist oft nicht sehr hilfreich. Und warum ist das so? Weil wir nicht bewusst darüber nachdenken, was wir eigentlich tun, und einfach aus unseren erlernten Verhaltensmustern handeln. Wir haben der Person eine Bedeutung gegeben, wir nehmen dem gegenüber eine Rolle an und dann leben wir unsere Verhaltensmuster, die wir über Jahrzehnte eingeschliffen haben und die uns irgendwo auch immer geholfen haben. Und unser Gegenüber macht das Gleiche. Unser Gegenüber weist uns auch eine Bedeutung zu und nimmt dann eine Rolle ein dem Gegenüber und lebt dann seine Verhaltensmuster. Das ist bei uns im Gehirn super verankert. Das ist dieses experientielle System. Groß, komplex, zeigt alle Dinge, nach denen wir streben und alle Dinge, vor denen wir uns schützen müssen. Und das kann die ganze Zeit ganz gemütlich ablaufen, ohne dass wir mental etwas dazu tun. Einmal drüber nachdenken, was wir tun. Und wenn die gegenwärtigen Bedeutungen und Rollen nicht gut zueinander passen und unsere automatischen erlernten, unterbewussten Verhaltensweisen dann negative Dinge hervorrufen, zum Beispiel negative Emotionen schüren oder auch auf einer sprachlichen Ebene zu Abwertungen und Aggressionen kommen, dann ist das nicht gut. Ist das ein Fehler? kann man so sehen, am Ende ist es nicht hilfreich, wenn ich eben eine Beziehung habe und dann daher meine automatisierten Verhaltensmuster, die negativ und destruktiv sind, auslebe und die Gegenseite auch und ich nicht einmal darüber nachdenke, was kann ich denn tun? Was kann ich anderes machen?
Aber habe ich denn überhaupt eine Beziehung mit jemandem, den ich ganz abscheulich finde? Also der ist vielleicht schon 10 Jahre in dem Team. Ich bin seit 11 oder 9 Jahren, wie auch immer man jetzt die Verhältnisse sehen möchte. Wir sind auf jeden Fall schon lange gemeinsam in einem Team.
Ja.
Und er weiß, dass ich ihn abscheulich finde. Ich weiß, dass er mich abscheulich findet. Man hat sich da irgendwie in so ein Gleichgewicht gefunden von gegenseitiger Abscheulichkeit. Habe ich denn überhaupt mit dem eine Beziehung und wie ist das? Also was ist da zwischen ihm und mir?
Ich habe absolut eine Beziehung zu dieser Person. Denn was ist eine Beziehung? Eine Beziehung ist immer die fortdauernde Interaktion zwischen zwei Menschen. Und diese zwei Menschen, die seit 10 Jahren in einer Abteilung zusammen sind und auch noch die nächsten 10 Jahre in dieser Abteilung zusammen sein könnten, die interagieren fortwährend miteinander. Und die stellen sich immer gegenseitig einander gegenüber auf und die wirken auch immer aufeinander ein. Das ist eine Beziehung.
Das heißt, natürlich, ich kann gar nicht eine Beziehung haben, rein nach Watzlawick.
Ganz genau. Ich kann nicht kommunizieren und ich kann auch nicht eine Beziehung haben. Ich bin immer in einer Beziehung, wenn ich irgendwo interagiere mit dieser Person. Und natürlich ist es so, dass unser Wunsch ganz negativ ist. Ich möchte keine Verbindung zu der Person haben, ich möchte Abstand zu der Person haben. Und diese Person denkt vielleicht ganz ähnlich, aber wir sind gefangen, wir sind im gleichen Raum, wir sind in der gleichen Abteilung. Und es ist dadurch eine intensive Beziehung, dass wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf diese für uns negative Person richten. Das heißt, sie hat für uns eine hohe Bedeutung, negativ, aber eine hohe Bedeutung. Und wir wirken immer wieder aufeinander ein. Und wenn wir nicht ganz direkt aufeinander einwirken, dass wir dem anderen die Kaffeetasse vom Schreibtisch ballern, dann wirken wir dadurch negativ auf sie ein, dass wir in der anderen Person negative Emotionen, negative Selbstbewertungen auslösen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr intensive Beziehung, auch wenn auf beiden Seiten der Bindungswunsch voll auf Abstand steht.
Okay, ja. Ja, da würde ich komplett mitgehen. Ne? Also man kann nicht eine Beziehung haben. Das hört sich schreck an, aber es ist am Ende des Tages
so. Kannst du dir auch patentieren lassen, den Ausdruck?
Ja, unbedingt. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt beide schon etwas, was wir patentieren lassen können. Du das Gemüse und ich den Diebstahl bei Watzlawick.
Ja.
Ja, aber das heißt auch, dass ich, wenn ich mit jedem Menschen, mit dem ich in irgendeiner Form in einer fortlaufenden Interaktion bin, eine Beziehung habe, heißt es auch, es ist nicht eine Frage von, habe ich eine oder habe ich keine, sondern es ist eine Frage von, welche Art von Gleichgewicht haben wir innerhalb dieser Beziehung gefunden. Ja.
Und wie gestalte ich diese Beziehung?
Genau. Und wenn ich dann jetzt wieder zurückgehe auf Arbeitsprozesse, auf Teams, wie geht es mir in einem Team, wie handlungsfähig bin ich in einem Team, wie gerne gehe ich morgens zur Arbeit, dann stellt sich da auch die Frage, wie beeinflusst dieses Gleichgewicht an Beziehungen, das wir miteinander haben, meinen Arbeitsalltag?
Und das ist oft in einer ganz negativen Art und Weise. Wenn ich eine negative Beziehung habe, dann zieht sie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, erzeugt in mir diesen bunten Strauß von negativen Emotionen und erzeugt auch ein Narrativ. Also wir Menschen denken ja auch immer über uns selber und über die Menschen in unserer Umgebung nach, wenn ich gerade an irgendeiner Aufgabe sitze. Ja, das ist dieses berühmte Default Mode Network, das in unserem Gehirn immer an unserem Selbstbild, an unserer Geschichte strickt, wenn wir gerade nichts zu tun haben. Und wenn ich in einer negativen Beziehung bin, bei der Arbeit, dann beschäftigt mich das die ganze Zeit und mein Gehirn strickt ganz, ganz gemütlich weiter in dieser Bestätigung. Und da das automatisch funktioniert, komme ich da auch nicht raus, bevor ich mir das bewusst mache und einen Schritt setze. Es gibt ganz tolle Bücher von Ishiro Kishimi und unter anderem Du musst nicht von jedem gemocht werden. Und er beschreibt so eine Säule mit 3 Seiten. Auf der ersten Seite der Säule steht, ich arme. Und damit können wir uns die ganze Zeit beschäftigen als Opfer von dieser bösen Person. Auf der zweiten Seite steht passenderweise die bösen anderen. Dann kann ich mich auch die ganze Zeit automatisch beschäftigen mit der Selbstbestätigung, wie doof der andere ja ist. Auf der dritten Seite steht dann das, was ich als denkender, intelligenter Mensch machen kann. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Was ist der Schritt, den ich machen kann? Denn das ist das Einzige, was dazu führt, dass ich Schritte unternehme zu einem besseren Miteinander, erstmal zu Anstand, zu Beruhigung und dann zu einem fruchtbaren Austausch. Vielleicht ohne die andere Person zu mögen, aber was kann ich jetzt tun? Das ist so eine wichtige Frage, die mich aus all diesen blöden Automatismen rausholt und mir ermöglicht, mal ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen, ich will ja nicht in so einer stressigen Beziehung sein, die andere Person auch nicht. Was ist der erste Schritt?
Total spannend. Das heißt aber auch, dass ganz am Anfang ein Stückchen stehen muss. Ich gestalte Beziehung und nehme sie nicht, oder lasse sie nicht einfach passieren aufgrund meines Impulses. Also,
ganz genau.
Ja, dass ich Beziehungen nicht nur einfach als gegeben hinnehme. Ja, wir sind jetzt halt hier in diesem Team und gut, mit dir geht's nicht, sondern wirklich, ich gestalte es. Und da mit der Zielsetzung, also das ist ja das, was für mich da immer im Vordergrund steht, habe ich Freude an dem, was ich tue? Kann ich mir gut vorstellen, da auch morgen wieder hinzugehen?
Ja.
Oder ist da jemand, der mir quasi den Tag
versaut.
Versaut, ja, genau. Sagen wir es mal so, wie es ist. So. Und beziehungsweise lasse ich mir den Tag versauen durch etwas so. Und das finde ich da einfach einen extrem schönen Ansatz. Also einfach, um als Person dann auch wieder Handlungsmöglichkeiten zu finden und eben so einer Situation nicht ausgeliefert zu sein.
Ja.
So. Das heißt aber, wenn ich nochmal auf den Folgentitel zurückkomme, müssen wir jeden mögen? Nein. Auch vielleicht nicht. Können wir jeden mögen? Aber wir können vielleicht von bestimmten sehr besonderen Personengruppen, würde ich jetzt mal sagen, ausgenommen, wir haben die Chance, eine Beziehung mit Menschen zu gestalten, sodass es für uns gut ist.
So. Ganz genau.
Und ich würde dazu noch hinzufügen wollen, manchmal ist es selbst, wenn ich eine Beziehung so gestalte, dass es gut ist oder es zumindest versuche, gibt es einen Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich bin hier nicht am richtigen Ort. Also es ist, ich kann, glaube ich, nicht jeden Ort zu meinem machen. Und sich das einzugestehen, auch wenn es sicherlich gut ist an einem Ort, das finde ich manchmal auch sehr wertvoll, weil einfach ein falscher Ort mit vielleicht den falschen Menschen, den falschen Aufgaben oder was auch immer an der Stelle falsch ist, einfach auch extrem viel Lebensqualität kostet. Und dann ist es eben nicht, ich habe nur noch so viele Jahre, also das ist ja besonders in fortgeschrittenerem Alter, wenn vielleicht auch man nur noch 15 Jahre hat, so, dann halt irgendwie nicht zu sagen, ja, es sind nur noch 15 Jahre, sondern es sind halt 15 Jahre Lebenszeit. Und diese 15 Jahre Lebenszeit in einer Art und Weise zu gestalten, auch an einem Ort, der für einen selber passt. So, genau, das finde ich an der Stelle noch wichtig. Nein, was ich jetzt aus dem rausnehme, wir müssen nicht jeden mögen, wir können vielleicht auch nicht jeden mögen, aber wir können Wege finden, um eine Beziehung so zu gestalten, dass es funktioniert.
Absolut. Und um auch ganz klar zu sein, es gibt Situationen, da sind andere Personen so fürchterlich und reagieren auch nicht auf die ersten Schritte, die wir selber unternehmen, um eine Beziehung besser zu gestalten, oder nehmen das sogar wahr als Zurückweichen und satteln noch einen drauf mit ihrem negativen Verhalten. Das gibt es alles. Da gibt es eben Konsequenzen, die man ziehen kann, von eskalieren, wenn man ein ethisch und empathisch vernünftig aufgestelltes Management hat, bis hin zum Verlassen der Situation. Denn wie du sagst, dass ich halte das noch aus, das kann man für eine Weile tun, aber dann fängt es an, die eigene Persönlichkeit signifikant zu beeinträchtigen. Wenn ich mich immer in irgendeiner Form bedroht oder angeekelt fühle oder immer dominant auftreten muss, dann hat das auf Dauer eine Auswirkung auf meine ganze Physis, meinen ganzen Körper, meine ganze Gesundheit, aber auch auf die Einstellungen, die mein Gehirn hat, die geistige Haltung, die das dann erzeugt. Und Menschen sagen ja immer, ach, ich trenne Arbeit und Privatleben. Wir haben eben nur ein Gehirn. Wenn das Gehirn 8 Stunden am Tag immer auf Kampf getuned wird, weil das überlebensnotwendig ist, dann wird es zu Hause nicht abschalten oder im Freundeskreis nicht abschalten. Das heißt, ich muss wirklich im Sinne der Psychohygiene, im Sinne von mein eigenes Oberstübchen sauber halten, sehen, dass ich nicht zu lange in einer Situation bin, die in mir dauernd negative Emotionen hervorruft.
Ja, zumal so eine Situation ja auch, Trauma ist ein momentan sehr verbreitetes Wort und ich finde, es wird sehr niedrigschwellig benutzt. So, aber es hinterlässt, solch eine Situation hinterlässt Verletzungen, solch eine Situation hinterlässt nochmal neue Bewertungsschemata, da sind wir wieder am Anfang der Folge, ne? Und diese Verletzungen und Bewertungsschemata nehme ich zum einen aus der Arbeit raus, mit ins Private, die nehme ich aber auch raus in möglicherweise an einen anderen Arbeitsort, in ein anderes Team und mache es mir, wenn ich da zu viel kassiert habe, so würde ich es einmal nennen, nehme ich die mit ins andere Team und habe damit eine Schablone, die mir das nächste Team möglicherweise auch schwierig macht.
Absolut. Ich habe dann diese ganzen erlernten Verhaltensweisen, die dann so eingeschliffen sind und das sind dann vielleicht defensive Verhaltensweisen oder aggressive Konterverhaltensweisen und die sind so sorgfältig eingeschliffen, die führe ich aus, ohne drüber nachzudenken. Das ist einfach so. Und was ein weiterer Faktor ist, wir Menschen streben ja danach, uns zu entfalten. Wir Menschen möchten lernen, wir möchten wachsen, wir möchten in Gemeinschaft mit anderen Menschen aufblühen. Und all diese negativen Emotionen führen dazu, dass dieses Wachsen, dieses sich Öffnen, dieses Aufblühen unterbleibt. Das hat Abraham Maslow als erster mal so richtig auf den Punkt gebracht, dass eben diese Self-Actualization, diese Selbstverwirklichung, das ist so ein bisschen negativ besetzt vielleicht im Deutschen, aber das ist ja das, was wir als Menschen wollen, dass die eben sofort auf der Strecke bleibt, wenn ich als Mensch unter Stress bin. Und das möchte ich nicht noch 15 Jahre bis zu meiner Rente aushalten und dann erst mal gucken, wie wachse
ich
auf.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Und ich finde jetzt diesen Gedanken auch gerade nochmal schön, dieses sich aufblühen. Ich habe einen Kunden, wo ich langjährig die Coachings gemacht habe, die haben immer von Flourishing gesprochen, auch eben, ne? Aufblühen und sich entfalten. Und das fand ich immer einen total schönen Ansatz. Also das ist auch echt ein tolles Unternehmen. Auch aus den Niederlanden übrigens. Mhm. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen diese niederländische Kultur. So, aber was wir jetzt sehen ist, dass wir Möglichkeiten haben und eigentlich, wenn wir unser Wohlbefinden priorisieren, auch die Notwendigkeit, also sowohl Möglichkeit als auch Notwendigkeit, unser Wohlbefinden durch Beziehungsgestaltung aktiv zu beeinflussen. Jetzt ist es aber so, ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, nicht alles liegt in unserer Macht. Es gibt eben neben den Interaktionen auf der Teammitgliedsebene, gibt es eben auch noch sowas wie Organisationskultur, es gibt eine Führungskultur, es gibt Führungskräfte, die auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Und da würde mich interessieren, wie so dein Blick ist, wie Organisation und Organisationskultur in Alltagsbeziehungen reinwirkt und wie das vor allen Dingen auch Teams beeinflussen kann.
Ganz wesentlich. Die Organisationskultur, das, was in dem Unternehmen das übliche Denken, das sanktionierte Handeln ist, das beeinflusst jedes einzelne Team. Die Menschen in den Teams richten sich danach aus, was allgemein erwartet wird, was eben die große Chefin oder der Vorstand eben sich so wünscht. Und damit kann ein inspirierender, menschenorientierter Chef oder eine Chefin wahnsinnig viel bewegen, wahnsinnig viel aufschließen an Energien, an Commitment in den Menschen, auf Frieden in ein Unternehmen hineinbringen und ein Miteinander fördern, in dem eben von oben diese Kultur vorgelebt wird. Und eine Chefin oder ein Chef kann im Gegenzug auch dazu sorgen, dass alle Leute sich selber in eine Schutzhaltung begeben und dann gegeneinander anfangen zu schießen. Also die Unternehmenskultur, die hat einen riesen Einfluss und die kann erstaunlich schnell kippen, auch in größeren Unternehmungen. Man denkt immer, das ist ja alles so lange eingespielt, was kann eine einzelne Person machen? Da wir über so viele Ebenen so eng in Beziehung miteinander stehen und Menschen sich aufeinander einstellen, was wird denn in dieser neuen Beziehung von mir erwartet, kann eben der Austausch von wenigen Menschen an der Führungsspitze eines Unternehmens ganz, ganz schnell sich lawinenartig durch weiterverbreiten, in positiver Hinsicht wie auch in negativer Hinsicht.
Ja, so trickle-down-mäßig, ne?
Ganz genau.
Naja, genau. Könntest du irgendwie konkrete Handlungen festmachen? Also konkrete Handlungen, wo du sagst, wenn sie, es ist natürlich immer schwierig, so Formeln zu definieren, weil ehrlich gesagt, das ist ja auch das, was ich im Coaching immer wieder erlebe. In der konkreten Situation eines Menschen ist etwas nochmal ganz anders, als man das auf so einer Allgemeinebene sagen kann. Aber wenn wir trotzdem auf die allgemeine Ebene gehen, gibt es Verhaltensweisen, Handlungen, gibt es Ausrichtungen von Führungsverhalten, wo du jetzt sagen würdest, das ist genau das, was Beziehungen auf einer Teamebene erschwert?
Super Frage. Ich glaube, an erster Stelle steht, dass man als Führungskraft die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, akzeptiert, so wie sie sind und so wie sie handeln. Das heißt nicht, dass man Fehler feiern muss, aber dass man zulassen muss, wie die Menschen sind und was die Menschen tun. Und Fehler dienen dann zum Lernen und machen uns alle nachher besser. Aber wenn wir das nicht zulassen, dass die Menschen so sind, so sein dürfen, wie sie nun mal sind und so handeln dürfen, wie sie denken, dass sie es gut machen, dann schleicht sich die Unehrlichkeit ein. Dann werden die Menschen nicht mehr authentisch. Dann hinterfragt jeder zweimal seinen Gedanken, bevor er ihn ausspricht. Das lähmt alles. Kreative Gedanken, Dinge, die ein vielleicht sind, werden zurückgehalten. Man möchte ja nicht dumm dastehen. Man möchte nicht eines Fehlers bezichtigt werden. Und dann kommt man in so eine Schutzhaltung. Und wenn sich jeder akzeptiert fühlt, angenommen fühlt, so wie er ist und so wie er handelt, nach bestem Wissen und Gewissen, dann kann jeder Mensch aufblühen. Dann kommen die Menschen aus ihren Schneckenhäusern heraus und trauen sich, etwas zu sagen, trauen sich, etwas zu tun. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Also wenn ich es jetzt mal so in meine eigenen Worte übersetzen dürfte, würde ich sagen, eine Führungskraft kann eine gesunde Beziehungsgestaltung fördern, indem diese Führungskraft sich so verhält, dass die Mitarbeitenden keine Fassaden zum Beispiel an den Tag legen Richtig. Müssen, sondern dass sie einfach im Team so sein dürfen, wie sie sind. Und da finde ich irgendwie gerade nochmal so ein Kreis, der sich schließt. Das heißt doch eigentlich auch, dass jemand schwierig sein darf. Weil heißt das nicht auch, dass jemand mit einer vielleicht Verhaltensweise, die jetzt nicht smooth ist und irgendwie dem Handbuch vom perfekten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entspringt, also dass man so eine Verhaltensweise auch an den Tag legen darf und trotzdem nicht negativ sanktioniert wird. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein, zu dem, was du gesagt hast.
Ganz genau. Und es ist ja immer bis zu einem gewissen Grad. Wenn jemand kritisch ist, wenn jemand auf Probleme und Risiken hinweist, dann hat das ja eine positive Funktion. Dann hilft uns das ja allen, auch eben die Risiken zu sehen und zu bewerten und dann zu entscheiden, was wir machen wollen. Wenn das Richtung Obstruktion geht, dann nehme ich als Führungskraft die Person beiseite und kläre das unter vier Augen. Es ist hilfreich, Risiken anzusprechen, Obstruktion und überall nur zu warnen, ohne auch die Chancen zu sehen, das ist nicht hilfreich. Und dann kann die Person eben gucken, wie sie selber wächst und aus ihrem Fokus auf die Negativität auch zu einer besseren und realistischeren Balance kommt. Wie sie denkt, wie sie wahrnimmt, wie sie spricht.
Das ist genau das Vorgehen, was man zum Beispiel bei Menschen macht, die übermäßig viel Nörgelei in ein Team hereintragen.
Ja.
Also bei Nörgelei ist es ja so, dass Nörgeln auch sehr ansteckend sein kann für ein Team und ein Team dann auch sehr schnell in eine Nörgelhaltung und Kultur reinkommt, was extrem defizitär ist für Zusammenhalt, aber auch für Produktivität im Team. Und genau so macht man es. Ne? Also du eins zu eins hast du es jetzt gerade wiedergegeben. Also dass man den Kritikteil ernst nimmt, aber auf der anderen Seite auch dem Nörgelteil, diesem Obstruktiven, dann wirklich eine Grenze setzt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich möchte bitte, dass du an dieser Stelle dich selbst hinterfragst und guckst, dass du Verhalten anpasst, weil das hilft, der Nörgelteil hilft dir keinem, deine Kritik nehme ich gerne auf.
Ganz genau. Und das ist dann gute Führung. Das ist im Grunde genommen ja auch ein Coaching, denn ich nehme das Verhalten der Person wahr und mache dieses Verhalten für die Person selber sichtbar. Und die Person kann dann selber entscheiden, wie sie damit umgeht. Das ist gute Führung. Schlechte Führung ist eben diese Falle, in die viele Führungskräfte hineintappen, aus der Rolle, die sie bisher hatten, werden sie befördert in die nächste Führungsebene, vielleicht auch in die erste Führungsebene. Und sie wissen gar nicht, was verlangt ist, auf dieser Metaebene sozusagen andere Menschen zu steuern und anzuleiten und zu koordinieren. Und was machen sie? Sie konnten vorher das, was sie getan hatten, am besten, wurden dafür befördert und sind deswegen besonders kritisch und lassen nur die Arbeiten von ihren jetzt Mitarbeitenden zu, die ihre Anforderungen erfüllen. Und alles muss ihre Meinung erfüllen. Und dann kommt dieser Switch. Dann kommt eben die mangelnde Authentizität der Mitarbeitenden, weil die Angst haben, dass der neue Chef das ja vielleicht nicht gut findet. Weil der neue Chef sich an seiner alten Expertise festhält und die auslebt, indem der neue Chef dann kritisiert und bewertet. Mhm. Und dieses Loslassen, wenn man selber eine Ebene nach oben rückt und zu sagen, ich vertraue darauf, dass meine Mitarbeitenden das nach bestem Wissen und Gewissen machen und ich greife nur dann ein, wenn etwas wirklich kaputt zu gehen droht, das ist schwierig. Aber das ist dann eben wieder die Voraussetzung dafür, dass sich die Menschen wohlfühlen und aufblühen und ermutigt tun, was sie so handeln, wie sie denken, dass es richtig ist.
Hm. Ja, das hebelt quasi gerade auch schon eine Frage auf, die mir eben in den Sinn gekommen ist, als du begonnen hast, mit guter Führung zu sprechen. Da habe ich ganz ketzerisch gedacht, naja, dann haben wir ganz viele Kumpelchefs und wir haben ganz viele, die keine Konflikte ansprechen und nur gute Laune machen ins Team und so weiter. Und das ist ja aus meiner Sicht eben auch nicht gute Führung. Weil richtig. Gute Führung, ne, bedeutet eben auch, dass ich eine Grenze setze an der Stelle, wo eine Grenze nötig ist für so ein Team. Bedeutet, dass ich auch mal ein schwieriges Gespräch führe mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, wo es eben nötig ist und so weiter. Und eben nicht Best Buddy bin, sondern tatsächlich mich auch einlasse und auch die unangenehmen Dinge tue. Ne? So, das kam eben, da dachte ich echt so ganz ketzerisch, jetzt sind also nur noch die Leute, die alles nett machen. Aber das hast du ja jetzt ganz charmant gerade ausgehebelt.
Genau. Und nett ist eben nicht der Ansatz. Freundlich und ein gutes Miteinander fördernd ist der Ansatz. Und negatives Verhalten konsequent unterbinden. Am besten unter vier Augen. Auch unter vier Augen durchaus coachen und darauf hinweisen, dass das Handeln, das vielleicht mit der besten Intention getan wurde, nicht in die richtige Richtung führt. Und dann wieder machen lassen, dann wieder loslassen. Also konsequent und freundlich steuern, aber eben nicht micromanagen. Ich bin einem Manager, der mal für mich gearbeitet hat, sehr dankbar, weil der den Mut gehabt hat, mir zu sagen, Hartmut, ich fühle mich momentan von dir eingeengt. Ich fühle, dass du zu viel darüber erzählst, wie du das ganz gerne hättest. Und ich fühle mich in meinem Entscheidungsraum von dir eingeschränkt. Das ist mutig, wenn das ein Manager seinem Direktor sagt. Das ist nicht so ohne. Da habe ich großen Respekt vor. Das war für mich verdammte Axt. Ich bin immer noch sehr, sehr involviert in dem Business für das meine Manager verantwortlich sind. Und das ist nicht gut. Ich muss denen mehr Vertrauen schenken. Natürlich muss ich verstehen, was die tun und gemeinsam steuern. Was ist die Richtung, die wir ansteuern? Aber diese Erkenntnis, da gehe ich zu sehr rein und schränke die Autonomie der Menschen, die für arbeiten. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis.
Ja, aber das ist nur das Resultat einer Beziehungsgestaltung. Da sind wir wieder bei Beziehungsgestaltung. Ja. Das ist nur das Resultat einer Beziehungsgestaltung, die du zuvor gepflegt hast, ne?
Ja, also, dass diese Person das Vertrauen hatte, mir das sagen zu können, ohne sofort ins Abseits gestellt zu werden.
Ja, und offensichtlich in diesem Team, dass du oder in dem Bereich sich auch so stark und so selbstbewusst erlebt hat, dass er der Meinung war, seine Handlungsspielräume zu kennen und ja. aus diesen Handlungsspielräumen heraus dann auch tatsächlich handeln zu können. Also ja. ich glaube, da hat die Führungskraft Hartmut einiges richtig gemacht.
Vielen Dank.
Das gliedert sich tatsächlich auch an einen Gedanken, der mir entfallen war und den ich wiedergefunden habe, dank deiner Geschichte. Vielen Dank. Und zwar musste ich an eine Führungskraft denken, die quasi jedem erzählt, wie großartig alles ist. Mhm. Und in der Situation immer in einer sehr engen und harmonischen und verbindlich scheinenden Beziehung ist. Aber diese verbindlich scheinende Beziehung, und an dem scheinend merkt man schon, dass es halt nur scheinend ist, merkte man, diese Beziehung trug nicht über die Situation hinaus.
Ja.
Und das ist ein Gedanke, der mich eben noch mal sehr umgetrieben hat, als es darum ging, wie kann eine Führungskraft Beziehungen gestalten, dass es wichtig an der Stelle ist, tatsächlich sowas wie eine echte Beziehung mit den Mitarbeitenden einzugehen. Und zwar auch mit denen, die man jetzt vielleicht nicht zwingend ganz großartig findet, aber etwas Verlässliches über den Moment hinaus, damit man sich auch wirklich verlässlich auf das, was da im Gespräch entsteht, auch außerhalb des Gesprächs verlassen kann.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Und da sind wir wieder bei der Authentizität, bei der Integrität der Persönlichkeit, die ich selber als Führungskraft natürlich auch zeigen muss.
Was du sagst, ist ein großes Plädoyer dafür, im Arbeitsalltag einerseits das Beste von sich zu zeigen und andererseits eben auch so authentisch zu sein, dass man nicht Verhaltensweisen an den Tag legt, die eher eben der Fassade entspringen, anstatt, ja. Anstatt dem, was man wirklich will. Ich meine, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Mitte 30 und die nächste Beförderung soll meine sein, dann kann das hinter der Fassade natürlich dazu führen, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise handle, die nicht immer sehr teamtauglich ist.
Es wird ja ziemlich viel über Executive Presence gesprochen und Gravitas. Und dann gucken sich TED Talks an oder YouTube-Videos oder geht sogar zu Kursen, wo einem dann gesagt wird, stell dich so hin, sprich mit einer tiefen Stimme und projiziere. Und dann werden lauter Tipps und Tricks vermittelt, wie man Executive Presence entwickelt. Und mein Verständnis von, wie wir Menschen funktionieren, ist, dass wir dann beeindrucken und diese Präsenz für andere Menschen ausstrahlen, wenn wir integriert sind, wenn die verschiedenen Aspekte unseres Selbst in eine Richtung ziehen und sich gegenseitig verstärken. Was heißt das? Wenn unsere Emotionen, die wir haben, zusammen mit unseren ganzen Zielneigungen, mit unseren ganzen automatisierten Handeln und mit unserem Selbstbild und dem Fremdbild, das wir durch dieses Selbstbild ausstrahlen wollen, in Einklang sind, dann kann die Emotion auch mit der ganzen Körperlichkeit, die wir haben, die Verhaltensmuster und unsere Wahrnehmungsmuster ansteuern und dann das Selbstbild und das Fremdbild unterstützen. Und dann ist alle Energie in diesem Bild drin, das wir ausstrahlen. Alle Energie, die unser Körper und unser Geist mitbringen kann, wird dann sichtbar für andere Menschen. Und das ist natürlich etwas, was durch jede Fassade auch durchbricht, was sich aber natürlich auch durch eine Fassade wieder, auch das, was eben viele Philosophen der Stoa so gesagt hatten, wenn ich im Einklang mit mir selbst bin, dann kann ich leuchten als Mensch und das andere Menschen, dann habe ich diese Präsenz auch in mir.
Und dann sehen andere Menschen vor allen Dingen, wer ich bin und reagieren dann ja. auf mich und nicht auf meine Fassade. Ganz und genau. Diese Reaktion auf das, was ich bin, ist ja dann auch eine viel natürlichere und führt nochmal zu anderen Beziehungen und unter Umständen eben auch zu anderen Teams. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, ich habe den Eindruck, dass sich das tatsächlich in diese Richtung bewegt. Und das hat was, tatsächlich mit den jungen Leuten aus meiner Sicht zu tun. Also ich mache ja auch Seminare zum Thema Generation Managen, Generation Konflikt etc. Und da geht es immer um die Frage, naja, die jungen Leute funktionieren nicht mehr so, wie das in Teams richtig ist. So. Also die bringen bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr, die als wichtig erachtet werden. Manche sind halt auch wirklich wichtig, damit das Team überhaupt funktionieren kann. Da sind wir bei funktionalen Beziehungen, worüber wir ja heute Morgen schon oder ganz am Anfang des Gesprächs gesprochen haben. So, aber manche Dinge sind auch einfach nur anders, als dass du und ich gelernt haben, wie man sich im Arbeitsleben zu verhalten hat.
Ja.
So, und diese jungen Menschen bringen da anderes mit, die passen sich an manche, das musst du aber so machen, nicht mehr so sehr an und verwandeln dadurch Stück für Stück Teams, beobachte ich jetzt gerade. Ist das etwas, was du auch immer wieder siehst in deiner Arbeit?
Ja, das habe ich auch beobachtet und das ist durchaus positiv. Wenn ich so als Generation X aufgewachsen bin und das nicht gewohnt bin, dann kann es mich schon stören. Dann denke ich, oh, aber man muss doch auch ein angepasstes Verhalten zeigen. Wir alle wissen aber, dass das angepasste Verhalten dazu führt, dass dann unter dem Schreibtisch die ganze Zeit sabotiert wird, da wo es nicht, wo es nicht sichtbar wird. Mir ist es viel lieber, jemanden aus der jungen Generation zu haben, der sich auch wirklich traut, auszusprechen, was diese Person möchte und nicht möchte. Und dann habe ich die Klarheit und dann können wir miteinander umgehen. Und dann ist da eben keine Fassade, hinter der dann doch irgendwie noch geschummelt wird. Hm. Und diese Authentizität, dieses sich selbst treu sein, was eben viele jüngere Menschen dann auch ausstrahlen und zeigen, das bewundere ich. Da komme ich erst in meinen alten Tagen jetzt so ein bisschen hin.
Ja, die machen manchmal Sachen, wo man denkt, ja, das hätte ich mich in dem Alter nicht getraut, aber Chapeau, das ist schon cool. Ja, so manchmal ein bisschen ärgerlich, aber schon Chapeau, würde ich an der Stelle sagen. Ja, ja, genau. Ja, kann man ja nur sagen, wir haben die erzogen. Ne? Also
unsere Leistung.
Unsere Leistung, absolut. Wir haben da alle was richtig gemacht. Ja, genau. Wenn ich jetzt einmal zurückgucke auf unser Gespräch, die Frage war ja, müssen wir jeden mögen, Hartmut? Was würdest du sagen, wenn wir auf unser Gespräch zurückgucken? Wie lautet die Antwort?
Die Antwort lautet, erstmal müssen wir selber mögen, so wie wir sind in unserer Komplexität. Und dann können wir auch einen Weg finden, um die anderen zu mögen oder zumindest einen anständigen Umgang mit den anderen zu haben.
Ja, da gehe ich einerseits mit, andererseits, weiß ja, da ist immer diese Ketzerin in mir, ne? Andererseits bin ich ja, es ist eine der herausforderndsten Aufgaben, sich selbst wirklich anzunehmen, so wie man ist. So, und das ist vielleicht auch der weiteste und herausforderndste, aber auch spannendste Weg, den ein Mensch gehen kann. So, jetzt haben wir aber ganz viele Menschen, die eben in diesen Zwangsgemeinschaften, in diesen Zwangsfamilienteams halt arbeiten, die diesen Weg vielleicht jetzt noch nicht komplett zurückgelegt haben. So, und wenn ich dann darauf gucke, dann ist, glaube ich, wichtig an der Stelle nochmal auch andere Wege anzubieten. Und wenn ich darauf gucke, was du gesagt hast, mir geht ja das Gemüse nicht aus dem Kopf. Mein Sohn isst auch nicht so gerne Gemüse und ich glaube, ich werde es ihm jetzt mal mit anderen Dingen darreichen. Ein sehr guter Hinweis. Aber wenn ich zurück zum Team gehe, dann finde ich es total spannend, einmal zu sagen, okay, ich nehme eine Beziehung, ich habe mit jedem eine Beziehung und ich nehme die nicht nur einfach so impulsiv hin, sondern dein Gemüsebeispiel, ich versuche eine Beziehung, die ein Gleichgewicht hat, in ein anderes Gleichgewicht zu überführen, das mir vielleicht den Arbeitsalltag besser gelingen lässt. Das heißt, an der Stelle bin ich bei dem, was du, ich glaube, in deinem ersten Beitrag hier in der Folge hast du gesagt, nein, wir müssen nicht jeden mögen. Mhm. Und da gehe ich total mit. Ich glaube, im Fokus steht, wir müssen funktionale Gleichgewichte finden. Etwas, was wirklich gut funktioniert. Da sind wir ein bisschen bei Professionalität, würde ich fast sagen.
Ja.
Wobei ich finde, Professionalität ist so, zumindest, das ist ja auch die Frage, in welchem Bewertungsschemata bin ich. Professionalität hat etwas so, ja, so was Kaltes, so Gen X, ne? So unsere Generation mäßig. Ich glaube, dass Professionalität sich wandelt und dann einen Weg findet, Beziehungen in gesunde Gleichgewichte zu überführen. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Fazit oder mein Gedanke, den ich gerade nehme.
Sehr stark als getrennt von Mitmenschlichkeit gesehen, manchmal sogar auch als Gegenpol definiert. Und ich denke mittlerweile, im Beruf gehen wir immer mit anderen Menschen um. Und damit dieser Umgang gelingt, braucht es Mitmenschlichkeit. Und das bedeutet, dass das ein integraler Teil meiner Professionalität ist. Ich bin nicht professionell, wenn ich nicht mitmenschlich bin. Ich bin nur dann professionell, wenn ich wirklich mein Herz auch für andere Menschen öffne und meine Mitmenschlichkeit zeige.
Ja. 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 Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. nach diesem Satz.
Von dann daher, ist dabei.
Ich glaube auch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit mir zusammen diese 50. Folge gestaltet hast. Es war mir in der Vorbereitung schon eine große Freude, wieder mit dir zu sprechen, auszutauschen, Gedanken zu teilen. Und ich muss sagen, unser Gespräch jetzt begeistert mich nachhaltig. Von daher hab ganz lieben Dank, dass du nochmal dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank und alles Gute für die nächsten 50 Folgen.
Ja, vielen Dank. Mach's gut, Hartmut.
Tschüss. Danke, tschüss.